Nun, ich möchte ein Gotteswort lesen vor dem Gebet. Vielleicht lese ich aus dem Evangelium Markus, aus dem 13. Kapitel, gleich von vorne die ersten Verse. Als Jesus dann den Tempel verließ, sagte einer von seinen Jüngern zu ihm: Meister, sieh einmal, was für Steine und was für ein Prachtbau ist das? Da antwortete ihm Jesus: Ja, jetzt siehst du dieses gewaltige Bauwerk noch stehen. Es wird hier aber kein Stein auf den anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Als er sich dann am Ölberg, dem Tempel gegenüber, niedergesetzt hatte, fragten ihn Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas: Als sie für sich alleine waren, sage uns doch, wann wird dies geschehen und welches ist das Zeichen dafür, wann dies alles in Erfüllung gehen wird? Da begann Jesus zu ihnen zu sagen: Seht euch vor, dass niemand euch irreführt. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es, das heißt Christus, der Messias, und werden viele irreführen. Wenn ihr ferner von Kriegen und Kriegsgerüchten hört, so lasst euch dadurch nicht ängstigen. Dies muss so kommen, bedeutet aber noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Erdbeben werden hier und da stattfinden, Hungersnöte werden kommen. Dies ist aber erst der Anfang der Wehen. Ihr Lieben, wir sehen, wenn wir hier diese Worte nachgehen, die unser Herr Jesus seinen Jüngern gegenüber zum Ausdruck gebracht hat. Mir persönlich wurde schon groß in dem Text, wo vom Vers 3 geschrieben steht, wo er den Ausspruch getan hat über den Tempel, über diesen Prachtbau, dass dort nicht ein Stein auf den anderen bleiben wird. Und die Frage in den Jüngern, das Wissen wollen, wann es geschieht. Sie fragten ihn im Grunde genommen, als sie alleine waren, mit ihm extra. Aber wisst ihr, auch da hat er ihnen keine konkrete Antwort gegeben, sondern er sagt: Seht euch vor, dass ihr nicht irregeführt werdet. Ich dachte so darüber nach. Er hat nicht gesagt Zeit und Stunde, Jahr oder Tag oder Datum, sondern es war wichtiger, etwas anderes ihnen sagen zu dürfen. Und zwar das, was sie selbst betraf, dass sie Acht geben sollten auf sich selbst, dass sie nicht irregeführt werden. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Vielleicht könnten auch wir manchmal denken, dies und jenes wäre wichtig, dass man es wüsste. Aber wisst ihr, die Gedanken Gottes sind immer ein wenig anders. Und vielleicht ist nicht immer alles so gesagt worden, auch den Jüngern nicht, wie sie es vielleicht hätten hören mögen. Aber sie mussten sich mit dem begnügen, was der Herr ihnen gesagt hatte. Und es wurde mir groß, als wir dann weiter hier diese Verse lasen, er geht bis in den Propheten Jesaja hinein, mit den Worten, die er zum Ausdruck bringt. Denn es heißt ja im Propheten Jesaja das Gleiche. Wir könnten es nachschlagen in Jesaja 19,2. Dann heißt es, was alles kommen wird. Und wisst ihr, er hat noch einmal das Wort des Propheten Jesaja bekräftigt. Er hat es noch einmal hervorgehoben. Er hat es noch einmal auf den Leuchter gestellt. dass sie gewiss sein sollten, dass alles, was in den heiligen Schriften, was in den Propheten gesagt worden ist, dass es eintreffen wird. Sie konnten sich darauf verlassen. Liebe Brüder und Schwestern, das Gleiche, glaube ich, ist auch für unsere Tage. Er geht ja noch ein wenig weiter darauf ein. Er sagt, dann ist noch nicht das Ende da. Das ist erst der Anfang. Er sagt dann, gebt ihr jedoch Acht auf euch selbst. Das heißt, auf das, was mit euch selbst geschehen wird. Also, er hat ihnen schon Ankündigung gegeben, was mit ihnen geschehen wird, wie es mit ihnen sein wird. Und sie sollten darauf Acht geben. Und die Worte, die er zu ihnen geredet hat, die sollten in ihnen wach bleiben, dass, wenn es geschieht, dass sie wissen, dass er es ihnen im Voraus gesagt hat. Und er sagt dann weiter, man wird euch vor die Gerichtshöfe stellen und euch in den Synagogen geiseln, auch vor Statthalter und Könige werdet ihr um meinetwillen gestellt werden, ihnen zum Zeugnis. Ist das nicht etwas Gewaltiges? Ja, aber es musste kommen. Und wir fragen uns, ist es geschehen oder ist es nicht geschehen? Und ich denke, wenn wir die Schrift gelesen haben, dann können wir in der Tat sagen, das Wort des Herrn ist Ja und Amen. Es ist genau in Erfüllung gegangen, was ihr Herr und Meister ihnen gesagt hatte. Vielleicht noch zuvor, ehe der Tempel zerstört wurde. Es musste sich erfüllen, aber er hat ihnen nicht nur das gesagt, er ging noch ein wenig weiter. Und unter allen Völkern muss zuvor die Heilsbotschaft verkündigt werden. Auch das, ihr Lieben, bleibt nicht aus, sondern es muss geschehen. Und wenn das geschehen muss, dann muss Gott auch seine Boten dafür haben. Und wir wissen, Gott hat seine Boten. Aber dann sagt er, wenn man euch nun abführt und vor Gericht stellt, so macht euch nicht im Voraus Sorge darüber, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde eingegeben wird, das redet. Nicht ihr seid es ja, die da reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode überliefern und der Vater seinen Sohn und Kinder werden gegen ihre Eltern auftreten und sie zum Tode bringen. Auch dieses Wort, ihr Lieben, wurde schon im Propheten Micha dargelegt. Wenn wir den Propheten Micha aufschlagen würden, könnten wir es genauestens nachlesen. Und wir sehen, auch dieses Wort hat er aufs Neue auf den Leuchter gestellt. Und dann können wir sagen, das prophetische Wort hat seine Gültigkeit behalten. Bis in unsere Tage. Ja, es ist etwas Wunderbares. Und ihr werdet allen verhasst sein um meines Namens willen. Ja, und das waren sie auch. Aber dann kommt der eine Ausspruch, den er getan hat. Wer aber bis ans Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Und ich denke, darauf kommt es an, ihr Lieben, bis ans Ende auszuharren. Hier waren den Jüngern keine guten Voraussagungen gegeben, keine rosigen Wege, sondern eine ziemlich düstere Zukunft. Aber ihr Lieben, wir sehen, der Herr hat es ihnen gesagt, dass sie sich keine Sorge machen sollen, sondern wenn sie in ihm sind, wenn sie dann vor dem Gericht geführt werden oder abgeführt werden, wenn sie dann vor den hohen Leuten treten, dann brauchen sie sich nicht zu sorgen. Sie brauchen nur ihre Blicke zu einem emporrichten. Das ist zu ihrem Herrn und ihrem Meister, der sie dazu erwählt hatte und der sie dazu bestellt hatte, als seine Zeugen auf dieser Erde. Liebe Brüder und Schwestern, ich denke, vielleicht sollten wir ganz kurz doch noch das Wort in den Propheten Micha lesen, weil ich denke, der 12. Vers ist ein besonderer Vers, der sich bis in unsere Tage hinein erfüllt. Denn es heißt, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode überliefern und der Vater seinen Sohn und Kinder werden gegen ihren Eltern auftreten und sie zum Tode bringen. Und im Micha heißt es im 7. Kapitel, man müsste eigentlich schon von vorne anlesen, aber um der Kürze willen werde ich nur Vers 5 und Vers 6 vielleicht lesen oder 7. Trauet keinem Genossen mehr, verlasst euch nicht auf den Freund, vor dem Weibe, das an deiner Brust liegt, hüte die Pforten deines Mundes, denn der Sohn missachtet den Vater, die Tochter lehnt sich gegen die Mutter auf, die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter und eines jeden Feinde sind die eigenen Hausgenossen. Ich aber will nach dem Herrn ausschauen, will harren auf den Gott, der mir hilft. Mein Gott wird mich erhören. Das sind doch wahrhaftige Worte, ihr Lieben. Und ich denke, diese Worte, wir könnten jetzt nach Matthäus-Evangelium zurückgehen, da spricht der Herr noch einmal über diese Worte. Ich denke, es ist doch so treffend, dieses Wort, besonders, ihr Lieben, für unsere Tage. Denn wir leben in ganz schwierigen Zeiten, in einer ganz ernsten Zeit, wo dieses Wort sich so vor unseren Augen erfüllt, wie vielleicht nie zuvor. Ich denke, ihr Lieben, unser Herr, er hat nicht nur gesprochen für seine Jünger, sondern er hat gesprochen auch für uns in diesen Tagen. Und auch die Propheten, sie haben nicht nur vielleicht geweissagt bis auf den Tag des Herrn, sondern wir sehen, der Herr hat weiter das Wort aus dem Munde der Propheten, wo gekommen ist, weitergenommen und auf den Leuchter gestellt. Und ich möchte sagen, heute Abend leuchtet es dir und mir. Und wir dürfen sehen, dass das Wort unseres Gottes Recht behält. Und ihr Lieben, was aber auch immer kommen mag, hier ruft dieser Gottesmann aus, ich aber will nach dem Herrn ausschauen. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was wir tun können in dieser Zeit. Wir können uns nicht aufhalten an all das andere und an anderen Menschen, sondern ich denke, wir müssen ausschauen nach dem Herrn. Wir müssen ausschauen nach unserem Gott. Wir müssen harren auf unseren Gott, denn wir wissen, unsere Hilfe steht bei dem lebendigen Gott. Und ihr Lieben, er wird uns auch erhören. Wenn das hier geschrieben steht in diesem Buch der Wahrheit, so dürfen wir es von ganzem Herzen glauben. Und ich denke, wir dürfen auch heute Abend ihm vertrauen. Das sind sehr kostbare Worte. Der Herr Jesus sagt hier, wer aber bis ans Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Im Grunde genommen ist mit anderen Worten gesagt oder gezeigt in diesem Ausspruch, dass die Zeit sehr ernst sein wird, dass es schwierig sein wird, auch auszuharren bis ans Ende. Aber er sagt, wer bis ans Ende ausharrt, wer, und ich möchte sagen, mögest du, möge ich dieser Wer sein. Möchtest du sein? Möge Gott uns Gnade schenken, auch heute Abend. Lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für dein teures und heiliges und für dein gesegnetes Wort. welches du uns hinterlassen hast in dieser letzten Zeit. Herr, wir danken dir, dass wir wiederum heute Abend hier versammelt sein dürfen und dass wir dein Wort beherzigen dürfen und dass wir sehen dürfen, Herr, dass sich alles in unseren Tagen erfüllt, was dein heiliger Mund geredet hat. Herr, wir sehen, der Tempel ist zerstört. Deine Jünger wurden vor den Hohen Rat geführt. All die anderen Dinge, die du auf den Leuchter gestellt hast, die aus dem Munde der Propheten ergangen sind, sehen wir in unseren Tagen erfüllt vor unseren Augen. Herr, wir möchten diejenigen sein, die da ausharren in diesen Tagen. Herr, schenke mir Gnade, schenk uns allen Gnade, Herr. Herr, während wir gekommen sind, um mit dir Gemeinschaft zu haben, schenk uns Gnade, auch weiterhin dein Wort aufzunehmen, es beherzigen und so dir von ganzem Herzen dafür zu danken. Nimm hin den Lobpreis, nimm hin die Ehre und die Anbetung. In Jesu Namen. Amen.
Ganz herzlich heißen wir alle willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Wir haben an diesem Wochenende auswärtige Gäste nicht erwartet, freuen uns umso mehr, dass ihr gekommen seid und wünschen euch und uns allen von Herzen Gottes Segen. Es wird nicht nur gesagt, sondern es stimmt, dass am Segen Gottes alles gelegen ist. Und wenn er segnet, der ist gesegnet ewiglich, weil Gott über die Zeit hinaus geplant hat. Vorübergehende Segnungen haben viele erlebt, aber Gottes Volk, die dazu oder das dazu bestimmt ist, die Ewigkeit bei ihm zuzubringen, wird ewige Segnungen empfangen durch das ewige Wort und den ewigen Geist. Jede Segnung, die für die Ewigkeit bestehen soll, muss eine ewige Verbindung mit dem ewigen Wort und dem ewigen Geist Gottes haben. Wir haben schon vom Glauben gehört, im Einleitungswort und von dem, was verheißen wurde. Und ihr wisst, daran führt ja kein Weg vorbei. Jedes Wort, das aus dem Munde Gottes ergangen ist, kommt zur Erfüllung, ob früher oder später. Ob es uns passt oder nicht. Gott hatte gesagt, welches Tages ihr davon essen werdet, müsst ihr oder werdet ihr des Todes sterben. Ganz gleich, was Gott gesagt hat, er kann keines seiner Worte zurücknehmen. Und es ist nicht nur in den Raum gestellt, sondern es ist Realität. Und wir müssen uns damit abfinden. Der Schreiber des Hebräerbriefes fasst dann zusammen in Kapitel 9, 27 und dort steht, also ist es gesetzt, dem Menschen einmal zu sterben und danach das Gericht. Keiner kann einem Worte Gottes ausweichen, keiner kann daran vorbeigehen, jeder und alle müssen erkennen, dass Gott über allem steht und dass sein Wort nicht gebrochen werden kann. Ich habe heute einige Seiten in einer Predigt Luthers gelesen und er spricht ja sehr vom Glauben. Er hatte ja sozusagen die Gabe des Glaubens. Keiner hat es gewagt zu tun, was er getan hat, mit Gottes Hilfe. Und er spricht hier von dem Lobpreis der Maria, an der Gott ja Großes getan und die Niedrigkeit seiner Magd angesehen und die Verheißung in ihr und durch sie erfüllt. Und dann sagt er hier, du musst vielmehr ohne alles wanken, ohne alles zweifeln, den Willen Gottes über dich dir vor Augen stellen, so dass du fest glaubest, er werde und wolle auch mit dir große Dinge tun. Ein solcher Glaube lebt und webt und dringt durch und ändert den ganzen Menschen. Der zwingt dich, dass du in Furcht sein musst, wenn du hoch bist, und getrost sein darfst, wenn du niedrig bist. Und je höher du bist, desto mehr musst du dich fürchten. Je tiefer du bedrückt bist, desto mehr kannst du dich trösten. Wir meinen manchmal, dass wir schon gute Predigten gehört haben, aber er konnte einen Satz oder ein Wort nehmen und hat damit ein ganzes Buch geschrieben. Nur noch eine Passage. Denn obwohl sie eine solch überschwängliche Tat Gottes in sich empfand, war sie und blieb sie doch so gesinnt, dass sie sich nicht über den geringsten Menschen auf Erden erhob. Wenn sie es getan hätte, wäre sie mit Luzifer in den Abgrund der Hölle gefallen. Er wollte hier zum Ausdruck bringen, dass Menschen, die das Größte mit Gott erlebt haben, sich als die Geringsten, als die Unwürdigsten betrachten und ja, über keinen anderen stellen. Wir wissen, er zieht hier den Vergleich mit dem, der sich erhöht hat und der dann heruntergestürzt ist. Mir liegt es ja am Herzen, über die Spuren der göttlichen Realität zu sprechen. Und wir möchten dabei wirklich, wenn wir schon beide Realitäten betrachten, die eine, die vorübergehend ist, die zeitlich ist, die menschlich ist, doch nicht so hoch bewerten wie die göttlichen Realitäten, die nie begonnen, nie aufhören, sondern ewigen Bestand haben werden. Als das Einleitungswort aus dem Markus-Evangelium gelesen wurde, hab ich schnell im 12. Kapitel, Vers 14 gelesen. Hier stehen nur wenige Worte, aber sie sind einfach ganz gewaltig. Markus Kapitel 12, Vers 14. Jene kamen also und sagten zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst. Denn du siehst die Person nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes mit Wahrhaftigkeit. soweit diesen Vers. Menschen, die in der Gegenwart des Herrn waren, haben diesen Ausspruch getan. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Und dann die notwendige Schlussfolgerung, und dass du den Weg Gottes mit Wahrhaftigkeit lehrst. Aus Wahrhaftigkeit kann nur Wahrhaftigkeit hervorkommen. Aus Wahrheit kann nur Wahrheit hervorkommen. Und es steht geschrieben, dass keine Lüge ihren Ursprung in der Wahrheit hat. Wahrheit bleibt Wahrheit. Gott ist wahrhaftig der Ursprung aller Wahrheit, und der Teufel ist das Gegenteil. Er ist ein Lügner, ja sogar der Vater der Lüge. Und er ist von Anfang an ein Lügner und ein Verdreher des Wortes. Das können wir schon in den ersten Kapiteln des Mose nachlesen, besonders 1. Mose 3, in der Unterhaltung mit Eva. Das hier hat mich angesprochen. Meister, wir wissen. Ob Sie dieses Wissen mit dem Glauben verbunden haben, bleibt offen. Denn wir wissen, es waren ja Pharisäer und so weiter. Es waren ja Leute, die nicht gerade in der Nachfolge des Herrn standen. Aber das mussten sie zugeben. Das mussten sie bekennen. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst. Als Menschen würden wir immer voller Taktgefühl sein. Meint ihr nicht, dass auch Paulus und Bruder Brenhim gewusst hätten, was die Leute gerne hören wollen? Meint ihr nicht, dass sie nicht intelligent genug waren, um das abzutasten und zu wissen, womit sie bei den Leuten am besten ankämen? Aber Paulus hat's ja geschrieben, wenn wir den Menschen gefallen wollen, dann sind wir gar keine Knechte Christi. Und dann ist die Wahrhaftigkeit Gottes nicht in uns. Der Weg Gottes muss mit göttlicher Wahrhaftigkeit, ohne Rücksicht und ohne Ansehen der Person gelehrt werden. Einen anderen Weg gibt es nicht. Wenn wir ihn auch suchen, dann ist es dein und mein Weg, nicht aber der Weg Gottes. Und da stellt sich uns die ganz große Frage. Hier ist nämlich von dem Wege Gottes die Rede. Ich lese es noch einmal, damit wir es uns zu Herzen nehmen. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes. Den Weg Gottes mit Wahrhaftigkeit. Nicht mit Nebengedanken. Nicht mit dem, was man rechts und links dazu tun könnte, sondern mit der Wahrhaftigkeit, die in ihm war, hat er den Weg Gottes mit Wahrhaftigkeit gelehrt. Darauf kommt es an. Und wir wissen, dass alle Propheten und Apostel den Weg Gottes mit Wahrhaftigkeit gelehrt haben. Gott hat Mose seine Wege wissen lassen und den Kindern Israel sein Tun. Durch den Propheten Jesaja ruft er aus, so weit der Himmel ist über der Erde, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Wege höher als eure Wege. Heute und in dieser Zeit geht es nicht mehr darum, dass eine bestimmte Richtung gelehrt wird, sondern dass der Weg Gottes mit der Wahrhaftigkeit Gottes gelehrt wird, ohne Rücksicht und ohne Ansehen der Person. Nur so können wir zubereitet werden, nur so werden wir vor Gott bestehen können. Denn die Braut muss am Ende der Tage zu einer Wortbraut werden. Nicht eine Auslegung, sondern hervorgebracht durch das Wort Gottes. Wiedergeboren durch den Geist Gottes zu einer lebendigen Hoffnung. Der Weg Gottes muss mit Wahrhaftigkeit gelehrt werden und besonders in einer Zeit, in der wirklich viele Wege gelehrt werden. Und die Heilige Schrift sagt ja im Propheten Jesaja 53, wir gingen alle irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg. Jeder sah auf seinen Weg. Aber dein und mein Weg ist nicht der Weg Gottes. Aber jeder sah auf seinen Weg. Und dann steht geschrieben, er aber hat unser aller Schuld auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten. Jetzt hat sich unser Weg mit dem Weg Gottes gekreuzt. Unser Weg mündete in dem Wege Gottes. Unsere Gedanken münden in den Gedanken Gottes. Sie werden aufgelöst, sie hören auf und die Gedanken Gottes bleiben in uns lebendig und sie bestehen fort. Plötzlich bist du nicht auf deinem Wege und nicht ich nicht auf meinem, sondern wir alle sind auf einem Wege, nämlich auf dem Wege Gottes. Und das obendrein nicht mit Ungewissheit, sondern mit Wahrhaftigkeit und in Treue. Es gibt nur einen, der von sich sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese drei Dinge sind nicht voneinander zu trennen. Wahrheit und Weg und Leben gehört zusammen. Wort Gottes ist Wahrheit, zeigt uns den Weg Gottes. Auf dem Wege Gottes empfangen wir Leben aus Gott. Auf unseren Wegen gehen wir auf eigenen Wegen. Auf seinem Wege werden wir das Ziel erreichen. Ihr wisst ja, da ist das Wort wohl in Matthäus 19 vielleicht, ich weiß es nicht genau. Es steht in jedem Fall, wird der Menschensohn, vielleicht 18, wird der Menschensohn Glauben finden auf Erden, wenn er kommt. Und wir haben das hier schon betont. Da steht nicht, wird der Sohn Davids oder wird der Sohn Gottes, sondern wird der Menschensohn. Also, wie der Prophetie, prophetischer Abschnitt in der Endzeit, wird der Menschensohn Glauben finden auf Erden, wenn er kommt. Wir wissen, in der Offenbarung wandelte der Herr mitten unter den 7 goldenen Leuchtern als Menschensohn. Als Menschensohn ist er der Prophet. Als Sohn Gottes ist er der Erlöser. Als Sohn Davids ist er König. Alles hat seine Bedeutung in der Schrift. Und es gibt heute Millionen Menschen, die an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben. Und gerade diese Millionen sind es, denen die Augen geschlossen sind, dass er sich am Ende der Tage der letzten Generation noch einmal gemäß dem prophetischen Wort offenbart. So wie die erste Generation eine prophetische war, so ist die letzte eine prophetische. Und deshalb hat auch Petrus geschrieben, umso fester steht uns nun das prophetische Wort. Und wir dürfen sagen, das prophetische Wort ist uns mit Wahrhaftigkeit Gottes gelehrt worden. Und es wurde uns zu einer lebendigen Offenbarung, zu einer Realität, zu einem Bestandteil unseres Gläubigseins ist uns das geworden, was wir von Gott empfangen haben. Daran können wir nicht zweifeln. Ich musste, als ich darüber nachdachte, dass Gott all diese Dinge so tut, an den Begriff Seher zurückdenken, steht vielleicht zum ersten Mal in 1. Samuel 9, Vers 9. Da hat man Samuel gesucht und fragte wohl, wo ist der Seher? Und da wird uns gesagt, dass diejenigen, die heute Propheten genannt werden, wurden damals Seher genannt. 1. Samuel, Kapitel 9, Vers 9. Ehedem gebrauchte man in Israel, wenn man zur Befragung Gottes ging, die Redensart, kommt, lasst uns zum Seher gehen. Denn einen Mann, den man heutzutage Prophet heißt, nannte man ehedem Seher. Und wenn man einige Verse weiter liest, Vers 18, zweiter Teil, wo hier die Wohnung des Sehers ist. Samuel antwortete dem Saul, ich bin der Seher, steige vor mir her, die Höhe hinauf, denn ihr müsst heute mit mir essen. Morgen früh will ich dich dann ziehen lassen und dir Auskunft über alles geben, was dir auf dem Herzen liegt. So sagt es hier Gottes Wort. Damals waren sie oder wurden sie Seher genannt. Warum? Sie sahen göttliche Gesichter. Sie sahen, wer kommen würde. Sie sahen, wie er gekleidet war. Sie wussten, was im Herzen der Betreffenden war. Es sind Seher gewesen. Gott hatte Männer auf dieser Erde, durch die er reden, deren er sich bedienen und die er anderen zum Segen setzen konnte. Es war ein Dienst. Es war ein Amt.
Und wenn jemand als Seher von Gott eingesetzt wurde, dann hat das funktioniert. Dann kam er in keine Not, denn Gott kommt in keine Not. Wenn Gott jemanden setzt, um wirklich Seher zu sein, dann wird er sehen. Und sieht er nicht, dann ist er kein Seher. Dann ist er so wie alle anderen. Da gibt's aber das Wort, das ich ja vor kurzem hier schon zitierte, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 29. Hier steht geschrieben von Vers 9, starret nur, so dass ihr erstarrt. Lebt in Verblendung, so dass ihr blind werdet. Sie sind trunken, aber nicht vom Wein. Sie taumeln, aber nicht vom Rauschtrank. Denn der Herr hat einen Geist tiefen Schlafes über euch ausgegossen und hat eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, umschleiert. So ist denn die gesamte Offenbarung für euch geworden wie der Inhalt eines versiegelten Buches. Hier in diesem Wort wird uns vor Augen gestellt, worum es geht. Und die Apostel haben in ihrer Zeit beide Worte, das aus Jesaja 28, und zwar Vers 19 und 20, und auch dieses Wort schon in ihrer Zeit verwendet und Bezug darauf genommen, eben weil es ein prophetisches Zeitalter war. Hier ist die Rede davon, dass selbst die Propheten und die Seher umschleiert und dass ihre Augen nicht mehr klar sehen. Und es gibt genügend in dieser Zeit, die haben viel gesehen, aber nicht das, was Gott geoffenbart hat. Nicht das, was Gott gezeigt hat. Viele haben viel gehört, aber nicht das, was Gott geredet hat. Sie haben eigenes gesehen und eigenes gehört. Gott aber hat dafür gesorgt, dass sein Wort, sein Weg, seine Offenbarungen in dieser Zeit mit Wahrhaftigkeit gelehrt worden sind. Und alle, die aus Gott sind, werden darauf hören. Ich möchte zu 2. Mose kommen. 2. Mose, denn wir sprechen ja eigentlich über die Spuren der Wahrhaftigkeit Gottes, der Realität Gottes, über das, was Gott getan hat. Der letzte Teil von 2. Mose 2, der letzte Teil von Vers 24, er gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob, und Gott sah die Israeliten an, und Gott nahm Kenntnis davon. Anschließend kommt jetzt die Erscheinung des Herrn. Und darum geht es mir eigentlich heute Abend. Mose hätte nicht gehen können, wenn Gott ihn nicht gesandt hätte. Und diese göttliche Sendung war nicht seinem Herzen oder seinem Wollen oder seinem Gefühl, sondern der direkten Erscheinung des Herrn zur Folge. Ob der Satz ganz ausgeführt war, weiß ich nicht, aber ihr wisst, was gemeint ist. Mose ging nicht von selber. Er wurde gesandt. Diese Sendung war nicht ein Beschluss seines Herzens, sondern ein göttlicher Beschluss. Und er bestand nicht in einer Überlegung, die Zeit sei da, sondern in einer göttlichen Entscheidung. Und darüber hinaus, der Herr offenbarte sich ihm in dem brennenden Feuerbusch. Sichtbar, hörbar, spürbar war der Auftrag, das Erlebnis. Es war göttliche Realität hier auf dieser Erde vor den Augen eines Mose. Und Mose verwunderte sich, dass der Dornbusch brennt, aber nicht verbrennt. Und er dachte bei sich selber, ich werde hingehen und mir diese wunderbare Erscheinung ansehen. Und als er sich nahte, rief ihm der Herr aus diesem Feuer zu. Es heißt hier, da sagte er, tritt nicht näher heran, ziehe dir die Schuhe aus von den Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich Gott anzuschauen. Was war es? Göttliche Realität, göttliche Sendung, göttlicher Auftrag, mit allem, was Gott auf Erden tut, ist göttliche Realität als Heilsgeschichte verbunden. Ohne eine wirkliche Offenbarung Gottes, ohne einen Ruf, ohne einen Auftrag, ohne eine Sendung, ist absolut nichts getan im Reiche Gottes, was mit Wahrhaftigkeit bezeichnet werden könnte. Vieles ist getan worden und wird noch getan. Aus den verschiedensten Motiven heraus, und da schreibt Paulus an die Korinther, viele predigen Christus aus Neid, aus Eifersucht und manche sogar um meine Fesseln noch strammer anzuziehen. Aber es gibt Menschen, die den Weg Gottes und das Wort Gottes mit Wahrhaftigkeit verkündigen. Und das sind solche, die von dem Wahrhaftigen gerufen worden sind. Und wenn Johannes schreibt, wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Und dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Dann sind das nicht nur Worte, dann ist das göttliche Realität. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir können von uns aus nur das sein, was wir sind, nämlich jeder ein echter Lügner. Wenn wir aber im Herrn sind, dann sind wir eine neue Schöpfung geworden. Dann ist die Wahrhaftigkeit Gottes in uns hineingekommen. Und dann können wir den geraden Weg des Herrn nicht krumm machen. Und ihr könnt euch an die Begebenheit in der Apostelgeschichte erinnern, als Paulus dem einen Mann zurief, O du Teufelssohn, der du die geraden Wege des Herrn krumm machst. Und schon kam die Hand des Herrn über ihn und er ward geschlagen auf der Stelle. Gott hat einen gebahnten, einen geraden, einen wahrhaftigen Weg. Sein Wort ist wahrhaftig, er ist wahrhaftig, Seine Wege sind wahrhaftig. In all seinem Tun ist er wahrhaftig. Und von ihm wird sogar gesagt, das spricht der Wahrhaftige und der treue Zeuge. Er ist wahrhaftig und all seine Wege sind in Wahrhaftigkeit. Mose hatte ein Erlebnis mit Gott. Er ging nicht, bis Gott ihn gerufen hatte. Und danach hatte er noch Mühe, dem Ruf Gottes zu folgen. Denn er wusste um die Aufgabe, die ihm gestellt worden war, und auch wie schwer die Ausführung des Dienstes sein würde. Er wandte ja später noch ein, dass er nicht reden kann und nicht gehen wollte. Am Anfang der göttlichen Berufung zu diesem Dienst und Auftrag stand ein wahrhaftiges Erlebnis mit Gott. Wenn ich heute an dieser Stätte zitiere, was Bruder Brenim sagte, dass niemand das Recht hat, einen Auftrag auszuführen, es sei denn, er hat wie Moses eine Begegnung und einen Auftrag bekommen, dann ist das auch ein Ausspruch, der nicht leicht genommen werden sollte, sondern man müsste sich Gedanken darüber machen. Aber ihr werdet immer eines feststellen. Die Wege derer, die von Gott gerufen worden sind, werden mit Dornen links und rechts und gerade und überall, wohin man geht, übersät sein. Warum erschien Gott der Herr nicht in einer schönen Myrte, in einem herrlichen Baum, der geduftet hätte, der in Blüte stand? Warum im Dornbusch? Wir haben hier darüber gesprochen. Am Anfang, nach dem Sündenfall, hatte Gott der Herr den Acker verflucht und gesagt, Dornen und Distel soll er tragen. Und im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Warum hat Christus nicht irgendeine schöne Girlande als Kranz getragen? Warum eine Dornenkrone, eine Erinnerung an den ausgesprochenen Fluch in 1. Mose 3? Alles, was im Plane Gottes geschieht, das geschieht planmäßig. Verlasst euch darauf. Da ist kein Zufall, auch nicht an einer einzigen Stelle. Die Wege der Männer Gottes waren nicht auf Rosen. Die meisten haben die Rosen gesehen und eigenartig, diese beiden so gegensätzliche Dinge sind so eng beieinander. Die Rosen und auch die Dornen. Beides ist sehr eng beieinander. Und es scheint, als könne das eine vom anderen nicht getrennt werden. All die Männer Gottes, die den edlen Samen des Wortes getragen haben, von denen spricht unser Herr. Wo wäre ein Prophet, den ihr nicht verfolgt, und ein Gerechter oder Gottgesandter, den ihr nicht gesteinigt oder getötet habt? Und dennoch waren sie Träger des Wortes Gottes, das wir heute lieben, das wir glauben und dafür wir dankbar sind. Beides liegt eng beieinander. Am Anfang des Weges Moses mit Gott und Gott mit Mose stand göttliche Realität. Nichts anderes als das. Nicht ein langsames, hinzukommen, nicht ein Ermessen im eigenen Herzen, sondern als die Zeit erfüllet ward und die Jahre vorbeigegangen waren, erschien der Herr dem Mose im feurigen Busch. Es war Realität. Das Feuer brannte. Mose sah. Mose ging hin. Mose hörte. Mose zog die Schuhe aus. Alle Einzelheiten des Erlebnisses sind beschrieben im Worte Gottes. Jeder, der mit Gott ein solches Erlebnis gemacht hat, wird es ins Feinste und Kleinste beschreiben können. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Ehe ein einziger Knecht Gottes auch nur eine einzige Sache beginnen konnte, erging das Wort des Herrn an ihn. Ob es Noah war, ob es Abraham war, ob es Elia war, am Anfang eines jeden Dienstes, einer jeden Aufgabe, wurde das Wort Gottes gestellt. Nicht ein allgemeines Wort. Das konnte allgemein verkündigt werden. Ein direktes, ein Wort für die Zeit, für den Auftrag, der damals ausgeführt werden sollte. Und wir werden eine Anzahl solcher Männer betrachten. Und ihr werdet sehen, dass Gott seinen Plan nicht ändert. Menschen haben später Prophetenschulen gemacht und hatten Prophetenschüler und Prophetenjünger. Aber Gott hatte immer noch mitten unter allem, was Menschen taten, seine Knechte, die Propheten, auf die er seine Hand legen, in deren Mund sein Wort wahrhaftig blieb. Was haben wir vor kurzem, daran werde ich jetzt gerade erinnert, von dem Propheten Elia gelesen? Es müsste im ersten Könige im 17. Kapitel im letzten Vers stehen. Da antwortete die Frau dem Elia: Ja, nun weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Das ist doch, worum es geht. Meister, wir haben erkannt, dass du wahrhaftig bist und dass du den Weg Gottes mit Wahrhaftigkeit lehrst. Können wir heute dasselbe sagen? Hundertprozentig. Wir können heute sagen, Herr und Meister, wir haben erkannt, dass du dich nicht geändert hast. Du hast den Weg Gottes mit Wahrhaftigkeit gelehrt. Wenn wir schon mit Mose begonnen haben, dann könnten wir auch gleich auf die direkte Berufung Bruder Brenhams kommen. Seid mir nicht böse, aber dieselbe Feuersäule, die dem Mose erschienen war, ist Bruder Brenham erschienen. Und der Herr sprach: Wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden, so werden auch dir zwei Zeichen gegeben. Er wurde gesandt. Dieses geschah am 7. Mai 1946. Ihr Lieben, Gott hat nichts vergessen. Und es gibt, wie vorher zu Anfang schon gesagt, Millionen, die glauben auf ihre Art an Jesus Christus als ihren Erlöser. Lasst uns nach der göttlichen Art glauben und den Weg Gottes nicht nur mit Wahrhaftigkeit gelehrt bekommen, sondern bereit zu sein, ihn mit Wahrhaftigkeit zu gehen. Und das ist jetzt die Zeit, die für uns anbricht. Nach der göttlichen Belehrung mit aller Wahrhaftigkeit und Treue fordert Gott von dir und von mir, dass wir diesen Weg Gottes, der uns klar gezeigt wurde, mit göttlicher Wahrhaftigkeit und Treue im Gehorsam bereit sind zu gehen. So kommen wir dazu, der göttlichen Realität persönlich zu begegnen. Vielleicht greife ich schon vor, aber dasselbe Feuer, das dem Mose im Dornbusch erschienen war, ist ja später auf den Berg Sinai herabgekommen und ganz Israel hat mit eigenen Augen dieses gewaltige Feuer auf dem Berge Sinai gesehen. Das will uns sagen und lehren, was Gott mit einem Mann, mit einem Propheten beginnt, führt schlussendlich dahin zurück, wo der Auftrag ausgegangen ist, nämlich zu Gott. Und er führte die Menschen Gott entgegen. So steht's wörtlich geschrieben. Er führte sie Gott entgegen. Und dort offenbarte sich der Herr der gesamten Gemeinde Israel. Ich glaube daran, dass Gott jetzt am Ende dieser letzten Generation das, was am Anfang des göttlichen Auftrages einem Einzelnen widerfahren ist, muss am Ende allen widerfahren, die von diesem göttlichen Auftrag erfasst. Sie müssen mit dieser göttlichen Realität in Berührung, sie müssen ein Erlebnis mit dieser göttlichen Realität haben. Gott beginnt nicht gewaltige Dinge und endet dann sehr kleinlaut, sondern was er sich vorgenommen hat, das führt er aus. Die Spuren der göttlichen Realität im Leben der Männer Gottes, die als Träger seines Wortes, als Ausführer seines Willens, als diejenigen, die seine Aufträge zu befolgen hatten, sind da. Auf diesen göttlichen Spuren wollen wir gehen. Das sind die göttlichen Wege oder der göttliche Weg insgesamt, der uns in der Heiligen Schrift aufgezeigt wird. Ihr Lieben, lasst uns damit rechnen. Und das nicht mehr oberflächlich als Hoffnung, sondern als Glaubensüberzeugung, dass Gott sich uns so offenbaren wird, wie er sich am Anfang geoffenbart hat. Und wir werden, so Gott will, doch noch einige Beispiele nehmen, um uns zu zeigen, wie Gott seine Wege mit seinem Volk hat. Nicht Mose war es, sondern der Herr. der ihm erschienen war, der mit ihm sprach, der ihm genau sagte, was er zu tun hat. Und er hat später den Auftrag ausgeführt. Der Herr sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Hierauf sagte der Herr, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Fronvögte gehört. Ja, ich kenne ihre Leiden. Daher bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und sie aus jenem Lande in ein schönes, geräumiges Land zu führen, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Merkt ihr, was in der Auftraggebung beinhaltet ist? Der Herr spricht nicht, Mose, ich habe dich gesehen, du bist der Mann, dich werde ich jetzt senden. Er sprach zu Mose, aber er sah das Volk. Er hatte das Geschrei des Volkes gehört. Und ich sage euch, der größte Prophet Gottes mit dem größten Auftrag kann heute hier vorne stehen. Und wenn der Schrei des Volkes Gottes nicht zu seinem Throne steigt, wird niemand etwas ausrichten können. Das ist die Sache. Und so lesen wir es hier. Vielleicht sollte ich es noch einmal tun. Es heißt hier, da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Hierauf sagte der Herr, ich habe das Elend meines Volkes. Worum ging es dem Herrn? Um einen Mann? Er hat einen Mann genommen, aber es ging ihm um sein ganzes Volk. Glaubt mir heute Abend, es geht dem Herrn nicht um einen Mann, den er nimmt. Es geht ihm um sein ganzes Volk, das er sich erwählt, das er herausführen möchte aus der Knechtschaft. Und wir haben es mit Gottes Hilfe angekündigt, als eine Zeit der Erlösung, der Befreiung, ein Jubeljahr, ein Halljahr, das Gott uns schenken möchte. Und so wir glauben und Gott das Geschrei seines Volkes hört, wird er antworten. Gott wird antworten. Und wisst ihr, was geschah? In einer der letzten Predigten führt Bruder Brenim aus und sagt, Mose ging hin und das Volk war nicht bereit, ihn aufzunehmen und sie mussten 40 weitere Jahre dort bleiben, bis er dann zum zweiten Mal kam. Ihr Lieben, der Herr will einen Notschrei in uns alle hineinlegen. Er will unser Rufen, unser Elend, unsere Not, unsere Hilflosigkeit, unsere Erbärmlichkeit. Er will das alles erhören, er will sehen, er will Abhilfe schaffen. Denn mit göttlicher Berufung und Realität ist immer ein hoher Zweck verbunden. Nicht nur, um ein Geräusch zu machen, nicht nur, um eine Ankündigung zu geben. Es muss ein göttliches Resultat mit einem göttlichen Auftrag verbunden sein. Und der letzte Auftrag ist die Herausrufung, die Zubereitung und die Vollendung der Brautgemeinde Jesu Christi. Und das muss als Resultat zum Vorschein kommen, so wahr Gott die Verheißung gegeben hat. Hierauf sagte der Herr, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich habe ihr Geschrei über ihre frohen Vögte gehört. Ja, ich kenne ihre Leiden. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und sie aus jenem Lande in ein schönes, geräumiges Land zu führen. Deshalb, weil Gott gesehen, weil Gott gehört, weil Gott Mitleid und Empfinden hatte und die Stunde und Zeit gekommen war, mit der göttlichen Realität, der Auftraggebung muss eine göttliche Realität am Ende der Ausführung dieses Auftrages stehen, ein Hinübergehen in das Land, wo Milch und Honig fließt. Die Einlösung der göttlichen Verheißung muss göttliche Realität aus Gnaden werden. Der Schrei über unsere Not, über unser Elend, über unsere Knechtschaft, der muss zu Gott emporsteigen. Möge der Herr es in uns aus Gnaden bewirken, denn es liegt nicht an ihm, es kann nur an uns liegen. Er ist bereit zu tun, was er verheißen und auszuführen, was er sich vorgenommen hat. Beides am Anfang und am Ende eines göttlichen Rufes steht göttliche Realität. Am Anfang als Verheißung, am Ende als eingelöste Verheißung, als Wirklichkeit durch die Gnade unseres Gottes. Er segne uns alle. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.
Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Herr, wir stehen hier vor dir als dein Volk, als die Herde deiner Hand. Lass uns in der Tat, Herr, in Wahrhaftigkeit zu dir kommen, o Herr, deinen Weg gehen, o Herr. Herr, wir wissen nicht, was wir tun, aber du, Herr, wollest uns weiterleiten und führen, denn du bist imstande, Herr, uns so zu führen, wie du uns haben willst. Wir möchten auf dein Wort hören, nicht wie jene, Herr, die es ablehnten und 40 Jahre lang weiter durch die Wüste wandeln mussten. Herr, hilf uns, o Gott, lass unsere Herzen rufen zu dir, lass die Sehnsucht immer größer werden, und das Verlangen, o Herr, in unsere Herzen aufsteigen, Herr. Denn du hast keine leeren Versprechungen gegeben. Du siehst, in welche Zeit wir angekommen sind, o Herr. Du siehst die Not, Herr. Du weißt, was wir brauchen, o Herr. Darum schauen wir auf im Glauben zu dir und beten dich an, Herr, und bitten dich, hilf deinem Volke, hilf uns allen, o Herr. Du weißt, wo es einem jeden von uns fehlt, o Herr. Du kennst unsere Herzen, du kennst unser Leben, Herr. Wir bringen dir alles, Herr, auch die Fürbitten, Herr, derjenigen, die sich empfohlen haben, die da krank sind, Herr, leidend sind, o Herr. Wir legen dir alles hin, o treuer Gott, und wissen, du bist der große Arzt und heilst heute noch, Herr. Wir blicken auf zu dir, Herr, und danken dir noch einmal, Herr, ganz herzlich, auch für dieses kostbare Wort, Herr, das wir heute Abend wieder hören durften aus Gnaden. Möge es in unsere Herzen so hineingesunken sein. Mögen wir uns nicht dagegen auflehnen, Herr, sondern mögen wir es glauben, Herr. Und dann, Herr, wirst du das Deine tun. Nimm in die Ehre, nimm in den Lobpreis und die Anbetung in Jesu Namen. Halleluja. Amen.